Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Koproduktion von Vrindt und DLF Nova, dem Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Hi mein Lieber, ich bin gerade von der Baustelle zurück.
Wie, du bist von der Baustelle? Was hast du gebaut?
Heute machen wir Plattenbau.
Ach so, goldene Brücken zur Moderation. Ja. Ach so, West oder Ost?
Ja, das ist eine gute Frage. Die haben wir uns auch gestellt. Und ich bin ja ein, ich sag mal, auf der politischen Skala, wenn es denn ein Strich wäre und kein Kreis, bin ich eher so links von der Mitte, also nicht ganz links, aber links von der Mitte. Und es ist mir damals schon auf den Zeiger gegangen und heute noch mehr, dass wir uns im Westen hier so dickbäuchig zurückgelehnt haben und gesagt haben, die wohnen alle in der Platte.
Ja.
Haben wir aber auch gemacht. Ja. Also wenn du
in die Köln umguckst, die Großsiedlungen bei uns, genau, Chorweiler in Köln, Berlin, Gropiusstadt.
Der Kölnberg bei uns, der ist in der Höhe, ein bisschen höher vielleicht und weniger in der Breite, weil bei uns vielleicht der Grund und Boden teurer war. Aber ansonsten ist das genau dasselbe. Und
der Witz beim Kölnberg ist ja, das Ding ist ja eigentlich mal als Luxuswohnprojekt gestartet, ne? Und ist dann innerhalb von wenigen Jahren einfach mal komplett abgeschmiert.
Ja.
Das ist eine sehr interessante Geschichte, aber die erzählen wir nicht, ne?
Nein, die erzählen wir nicht.
Okay.
Also wir fangen an mit dem Plattenbau, weil das Jubiläum sozusagen ist der Plattenbau in Leipzig-Grünau, der 76 gestartet ist und wirklich gigantische Ausmaße hat. Da entstanden 38.000 oder 40.000 Wohnungen innerhalb von 12 Jahren. Und die bauten da wie die Wahnsinnigen. Und wenn man das heute sich anschaut, ist es ja eine begehrte Wohnsiedlung und ein günstiger Platz zum Wohnen. Mhm. Und damals war es ein Projekt der Sozialpolitik und hat etwas natürlich auch zu tun mit der Ära Honecker und mit dem Beginn seiner Amtszeit, die ja sehr geprägt war von dem Versuch, soziale Errungenschaften nach vorne zu bringen.
Ja.
So, und ich habe mich natürlich gefragt, wo kommt das eigentlich alles her? Das ist, wenn man sich das mal überlegt, an sich eine ziemlich logische Geschichte. Du brauchst einfach die Stücke, die du brauchst, irgendwo und knallst die an der Baustelle einfach nur aufeinander.
Fertighaus-Prinzip, nur in groß.
Im Prinzip, ne? Ein Fertighaus. Dann nimmst du einen Hammer und Meißel, schraubst die Dinger zusammen.
Machst
und
die Kanten glatt, fertig.
Genau, dann schmierst du schmierst du die Kanten zu und dann kannst du es von außen bemalen oder auch nicht und fertig ist. So, und das geht zurück, ich sag mal, diese Idee, dass man sowas machen kann, dass du also, ich sag mal, Kunst und Handwerk irgendwie zusammenbringst, so ein bisschen aufs Bauhaus, obwohl jeder Kunstexperte natürlich sofort sagt, um Gottes Willen, Plattenbau und Bauhaus, die haben natürlich, also man kann jetzt nicht sagen, dass der Plattenbau die Vollendung des Bauhauses oder irgendwie sowas.
Nö, aber die Haltung dahinter, also
aber genau,
Industrieproduktion,
genau.
Gebrauchsgüter.
Gebrauchsgüter, ganz genau. Die Bauhausleute haben uns beigebracht, dass wir keine Ornamente mehr brauchen, dass wir keine Rückgriffe auf irgendwelche historischen Vorbilder brauchen. Mhm. Dass wir modular bauen, also das ist ja auch, also ich selbst wohne auch in einem Modularbau, also ich habe mir dann sagen lassen, als das hier gebaut wurde, sind große Kräne gekommen, die haben ganze Etagen, die Umrandungen der Etagen an einem Stück hier aufeinander gesetzt, wie so Tupperdosen.
Ja.
Und
es ist halt nur ein Einfamilienreihenhaus und nicht ein Platten.
Ja, genau. Es ist einfach, steht alles nebeneinander und insofern, oder manche stehen nebeneinander, jedenfalls das ist im Grunde genommen genau dasselbe. Du baust die Versatzstücke, du fertigst die an, bringst sie zur Baustelle und bastelst sie dort sozusagen zusammen. Und früher, also bei den Architekten und den Künstlern, war das die klassische Moderne, das Bauhaus, die klassische Moderne und die Abkehr von Jugendstil und Art Deco. Also das, was man so diese verschnörkelten Sachen, die so Ende 19. Jahrhundert ganz groß waren, die wurden dann sozusagen weggeschmissen.
Kann man in Brüssel noch sehr schön sehen, Art Deco-Gebäude.
Ja, und im Übrigen wurden auch neue Baustoffe verwendet, also Glas und Beton und Holz und sowas, das war zwar natürlich auch früher auch schon verwendet worden, aber nicht in dem großen Maße. Und dieser Plattenbau, wenn man den sich heute anguckt, der ist ja eigentlich auch eine totale Abkehr von dem, was davor war.
Allerdings aus anderen Gründen, das muss man, glaube ich, fester. Also
absolut.
Ne, die wollten ja nichts mehr mit der alten, verhassten feudalistisch-faschistoiden Gesellschaftsordnung zu tun haben.
Also wir haben uns auch gefragt, ist zum Beispiel als Ergebnis dieses Plattenbaus, kann man eins davon so sagen, wenn der Mensch im Sozialismus gleich ist, sollen auch seine Wohnungen gleich sein, sozusagen mhm. die Egalisierung der einzelnen Menschen. Und da haben uns die Leute, die also mehr davon verstehen als wir, gesagt, nee, das kann man so nicht sagen.
Okay.
Weil man könnte jetzt auch als Gegenstück dazu nehmen, die Stalinallee in Ost-Berlin, wo also ja. natürlich auch, ich sag mal, riesige Dinger gebaut wurden, aber die finde ich ehrlich gesagt optisch, oder ich war jetzt lange nicht mehr da, aber die fand ich damals optisch so schlimm nicht.
Die sind großartig, diese Gebäude. Ja,
das eben, ist also ich, so, aber das war
also die. Wer es sucht, falls er mal in Berlin ist, heißt heute nicht mehr Stalinallee, ist die Karl-Marx-Allee mittlerweile.
Entschuldigung. Aber hieß mal Stalinallee,
hieß
oder
nicht? Das war früher die Stalinallee.
Ja. Sag ich doch. Ich war ja auch mal in der DDR zur DDR-Zeit noch da. Also insofern, okay. Egal, also du weißt, was
ich meine. Es sieht immer noch großartig aus. Also es ja. ist einfach ganz tolle.
Und das ist natürlich, wenn man das so betrachtet, das wäre dann auch eine Abkehr, ich sag mal, der Stalin-Bauten. Und das ja. war sicher nicht gemeint, sondern ich glaube schon, dass es tatsächlich so war, die wollten das praktisch und schnell machen. Und haben sich gesagt, wir haben eine derartige Nummer da vor der Brust mit, sag ich mal, 40.000 Einheiten. Das ist wirklich viel. Mhm. Und da kann ich nicht anfangen, irgendwelche Erkerlines zu bauen und irgendwelche Fassaden auszubauen oder Innenelemente wie Treppen zum Beispiel. Ja? Die sind funktional, da muss ich raufkommen, runterkommen, festhalten. Punkt. Aber dann zu verschnörkeln und hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen, das hätte die Sache total in die Länge gezogen. Mhm. Und das Zweite ist, sie haben einfach gesagt, alles ist tragend. Ja, also es wurde eingeführt und neu gemacht, der sogenannte Spannbeton.
Ja.
Das habe ich jetzt auch erst neu gelernt, also ich bin ganz stolz. Das ist sozusagen vorgedrehte Stahlträger oder Einlagen, die du in den Beton reintust, die sogenannten Spannglieder. Mhm. Und damit ist das im Grunde genommen ein tragendes Element. Währenddessen bei Fertighäusern heute bei uns, die ja auch durchaus mehr Luxus sein können als jetzt, ich sag mal, profane Wohnraumerstellung,
ja.
Da hast du durchaus nicht tragende Wände und nicht tragende Decken. Da musst du gucken, was du willst. Da wird also auch auf die privaten und persönlichen Bedürfnisse Rücksicht genommen. Und bei den Plattenbauten, die wir jetzt hier meinetwegen in Leipzig haben oder auch in vielen anderen Städten der DDR, da wurde natürlich überhaupt keine Rücksicht drauf genommen.
Mhm.
Konnte man auch nicht. Da wurde einfach gesagt, das wird jetzt so gebaut und da gibt es drei Elemente und drei Einheiten, A, B, C und die kannst du nehmen, aber mehr gibt es nicht. Diese drei Möglichkeiten gibt es. So, und das bedeutet, das musst du dir mal vorstellen, du musst jedes einzelne Kabel, was in den Wänden dieser Wohnungen läuft,
ja.
Lampen, Stromleitungen, Lichtschalter, was weiß ich, überall an der gleichen Stelle. Und überall muss das Kabel genau dort sein, wo dann auch hinterher die Steckdose hinkommt.
Aber bei viel, ich überlege gerade, ich habe eine Ex von mir hat in einer Platte gewohnt, da war auch viel Aufputz.
Das haben die hinterher selbst gemacht.
Okay.
Ja? Ja, okay. Aber das Ding selber, als es gebaut wurde, das ist nicht anders möglich gewesen. Natürlich kannst du dann schlitzen und sagen, ich will das Land mal hier haben, ja. Dann machst du ein Kabel rein. Aber du musst es dann nachträglich machen.
Aber geh mal mit dem Stemmeisen in diesen Beton rein, aus dem die Platten gebaut sind. Das ist auch nochmal ein Abenteuer für sich. Da brauchst du, also du kriegst da nicht einfach mal ein Loch gebohrt. Da brauchst du wirklich einen fetten Schlagbohrer, um da irgendwie was zu machen.
Also ich habe zwei Bohrmaschinen in meiner Wohnung hier komplett versemmelt, weil ich auch versucht habe, einen Dübel da reinzukriegen und dann fliegt dir der Bohrer um die Ohren und das Ding wird glühend heiß. Also so das gab es nicht. Aber was ich auch interessant fand, also diese Platte, wir haben da noch viele Facetten gefunden, dieser Plattenbau, das ist wirklich eine, also für mich, ich bin ja Wessi, eine wirklich interessante Sache, weil ich habe nämlich auch gefunden, dass bei euch in Berlin, und zwar in Lichtenberg, im Ortsteil Friedrichsfelde, da gibt es eine Siedlung, die heißt Splannemann-Siedlung.
Mhm.
Und das ist der erste Plattenbau, gebaut 1926 zur Zeit der Weimarer Republik, der in Deutschland gebaut wurde, der erste Plattenbau. Ja. Und der war gedacht für die rückkehrenden Soldaten oder zurückgekehrten Soldaten des Ersten Weltkrieges, die also sozial schwierige Verhältnisse hatten und denen also geholfen werden musste. Und in dieser Splannemann, heute heißt die Splannemann-Siedlung, wurden 138 Wohnungen mit 2 bis 3 Geschossen gebaut. So, wenn du dir jetzt mal Bilder dazu
im Internet, ich gucke gerade Fotos an, also die kenne ich gar nicht, habe ich live noch nie gesehen, da war ich noch nie.
Ja. Dann sehen die gar nicht so aus wie Plattenbauten.
Richtig.
Ja, sondern die sehen eher so aus wie so kleine aneinandergestellte Einfamilienreihenhäuser oder sowas. Mhm. Ja, die mal ein bisschen vor, mal ein bisschen zurück, also durchaus aufgelockert. Ich finde es auch ehrlich gesagt optisch gar nicht so schlecht.
Ich finde das ganz hübsch, ja.
Genau. Und der Unterschied zu dem, wie es also dann später in der DDR gemacht wurde und natürlich auch in Westdeutschland und heute auch noch, also wir haben ja jetzt heute auch große Baustellen, wo das gemacht wird, 1926 wurden die Betonelemente vor Ort gemacht. Das heißt, die hatten riesige, ich sag mal, Produktionsmöglichkeiten da aufgebaut, um diese Wände vor Ort mit frischem Beton gießen zu können, um sie dann direkt dorthin zu bringen, wo sie hingehörten, an die Außenwand von irgendeinem dieser Häuschen. Heute kommen die fertig an die Baustelle. Das heißt, es gibt irgendwo eine Produktionsstätte, die bauen die Wände mit Löcher für die Fenster drin und dann kommt ein großer Kran, hebt das Ding hoch in den achten Stock und dann wird es dahingestellt, wo schon die Streben sind, wo es einfach nur noch draufgesetzt wird und fest gemacht, geschweißt oder nicht, weiß ich aber, gezurrt, geschraubt und verklebt. So, und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist ja wirklich eine erstaunliche Erkenntnis. Das ist jetzt 100 Jahre her und da haben die das sozusagen erfunden, im Anführungsstrichen, wie wir das heute immer noch machen. Und ich kann also jeden Tag, wenn ich zum Deutschlandfunk fahre, da ist jetzt zurzeit eine große Baustelle kurz vor dem Funk und da werden Wohnungen gebaut, so 6, 8 Stockwerke hoch und der Kran ist wirklich auch riesig und der ist, kann man also gucken, an dessen Ende hängen komplette Wände, inklusive der Fenster- und Türenlöcher. Da hängen Decken komplett dran. Der fährt die also ganz behutsam an die richtige Stelle. Dann sitzen da 2, 3 Leute, die das Ding annehmen und auf so Streben stecken. Und dann wird das tatsächlich zusammenmontiert. So. Und deswegen wächst der Außenbau, finde ich jedenfalls, immer rasend schnell. Da steht auf einmal, stehen da 8 oder 10 Stockwerke.
Ja, und dann passiert ewig nichts, hat man das
Gefühl. Genau, und dann passiert ewig nichts, weil dann der Innenausbau kommt. Und der ist natürlich im Gegensatz zur Platte heute komplizierter, weil da sind dann Privatwünsche dabei und da wird nicht mehr alles gleich gemacht. Aber
ja gut, aber dafür, dann sind die Innenwände nicht mehr tragend und dann kannst du sie verschieben, wie du lustig
bist. Genau, du kannst, genau. So, und das ist einfach sozusagen der Unterschied. Und deswegen ist deswegen in der DDR damals nicht gemacht worden, weil die tatsächlich großen Wohnraumbedarf hatten und große Wohnraumnot, vor allem in den Städten, also in den großen Städten Leipzig, Berlin und so weiter. Also das gleiche Problem, was wir auch hatten im Westen. Und das haben sie versucht zu bekämpfen, dadurch, dass sie eben relativ schnell diese Wohnungen und diese Häuser und diese Plattenbauten gebaut haben. Aber das ist ja nicht einfach nur eine Wohnraumgeschichte gewesen, sondern das war ja im Grunde genommen eine kleine Stadt.
Ja, ja, das also ist äußerst komfortabel.
Leipzig-Grünau hatte 100.000 Einwohner, als alles fertig war.
Na, und sie hatten vor allen Dingen, das wird heutzutage, sieht man das gar nicht mehr so gut oder wird das wird auch gerne vergessen, glaube ich. Das war ja auch eine komplette Infrastruktur, die da dran hing.
Ja, das wollte ich gerade sagen, ganz genau.
Da hat immer eine Bahn gehalten oder ein Bus oder sowas. Du hast unten deine Kaufhalle gehabt, du hast unten einen Bäcker gehabt, du hast eine Wäscherei gehabt. Also das war alles, war vorhanden. Also die Idee war gar nicht schlecht.
Nein, die Idee ist super, ehrlich gesagt. Die ist wirklich super. Und du hattest eine Poliklinik, das ist auch wichtig. Und du hattest jede Menge Spielplätze für Kinder. Du hattest Grünteile dazwischen, genau. Und Kindertagesstätten, würden wir heute sagen. Also Kindergärten und Kitas etc., also Schulen und so weiter, es war alles vorhanden. Und trotzdem war das Problem, dass die Leute gesagt haben, ja, das ist natürlich super, aber irgendwie will ich auch in die große Stadt. Und dazu war eben diese Infrastrukturanbindung extrem wichtig. Und deswegen haben die Leute dann gesagt, na gut, also ich bin mit dem Bus, keine Ahnung, wie lange der Downtown gebraucht hat, aber ebenfalls überschaubar. Und schon warst du halt in der Stadt, wo du halt einkaufen gehen wolltest oder irgendwas anderes.
Wie Altbauten verrottet sind, ja.
Und da, genau. Und dann ist das andere Problem natürlich gewesen, was machen wir eigentlich mit den Altbauten? Denn Leipzig hatte jede Menge Wohnungen. Das ist nicht der Punkt. Das Problem war aber, dass diese Altbauten teilweise ungeklärte Eigentumsverhältnisse hatten. Jetzt können wir natürlich sagen, da hat die DDR sich nicht drum gekümmert.
Ich wollte gerade sagen, also ist doch eigentlich volkseigener Gedöns.
Ja, ich habe aber jetzt gelernt, dass es durchaus Treuhänder gab, die im Auftrage irgendwelcher Wessis diese Wohnung jetzt nicht verwaltet haben, in dem Sinne, wie wir das vielleicht heute sehen, aber es wurde durchaus eine Miete abgeführt. Jetzt ist die Frage, ob die auch in den Westen angekommen ist, was ich nicht so sehr glaube, aber es wurde eine Miete abgeführt. Mhm. Und diese Wohnungen, die wurden ja, weil die DDR hatte eine Wohnraum sozusagen Mittelbewirtschaftung, also die hatten eine Stelle, wo Wohnraum vergeben wurde. Du konntest nicht einfach irgendwo auf dem Wohnungsmarkt dir eine Wohnung suchen. Ja. Und derjenige, der also dort in die Platte kam, der musste bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Also Studenten und Alleinerziehende oder Alleinstehende, besser gesagt, waren nicht so richtig auf der Prio ganz oben. Das war natürlich eher für Familien gedacht und für Parteigenossen von mir aus, aber vor allem eben auch für Familien mit Kindern. Und die zogen dann aus den Altbauten, die oft völlig runtergekommen waren, raus auf die Platte. Dann blieben die Altbauten in der Innenstadt leer und die wurden aber auch bewohnt. Und das nannte man Schwarzwohnen.
Ah, das war das, was die Bohème gemacht hat, ne? Dann zuletzt.
Ja, also Schwarzwohnen habe ich erst gedacht, das ist sowas wie Hausbesetzer. Und dann habe ich mich schlau gemacht und habe gesagt, nee, das ist also Hausbesetzer ist nur so auf den ersten Blick richtig. Diese Wohnungen, die dann leer standen, wurden von Leuten bewohnt, die erstmal illegal da reingegangen sind. Mhm. Die Schlösser waren alle mit dem Schraubenzieher aufzumachen, das war kein Problem. Dann haben sie an jemanden, das haben sie vorher rausbekommen, 3 Monate lang eine Miete bezahlt. Mhm. Und das galt dann sozusagen als geschlossener Mietvertrag, wenn das Geld nicht zurückkam oder wenn irgendwie jemand Einspruch erhoben hat. Dann hatten sie im Grunde genommen einen unkündbaren Mietvertrag. Und wenn sie den hatten, haben sie sich dran gemacht, dieses Haus so wieder herzurichten, dass man darin vernünftig wohnen konnte. Das heißt, es waren auch Leute, die also einen Hammer festhalten konnten, auch was damit anfangen konnten. Ja. So, man muss aber dazu wissen, die Toiletten waren im Flur, die Dächer waren undicht, die Türen waren marode, die Heizungen funktionierten nicht. Also es musste alles schon ordentlich, da war richtig Arbeit drin. Und dann hat es sozusagen zugedrückte Augen gegeben, weil dann der Staat oder die Stadtverwaltung auch gesagt hat, naja, die wohnen da jetzt, das ist zwar irgendwie illegal, aber dafür machen sie die Wohnung auch oder reparieren sie und setzen sie wieder einigermaßen instand. Also haben wir auch
was darum kümmern, denen noch eine Wohnung zu besorgen, weil die haben ja schon, ne?
Genau, also sie mussten so. Es gab ein paar Verfahren tatsächlich, also wenn ein Eigentümer irgendwie damit nicht einverstanden war oder wenn die Stadt irgendwie das nicht gut fand oder wenn es zu viel Radau gab oder die Nachbarn sich beschwert haben, dann wurde also tatsächlich die Polizei eingeschaltet. Die kam dann auch und dann gab es ein Verfahren und dieses Verfahren ist in aller Regel damit geendet, dass die Besiedlung dieses Hauses, sage ich jetzt mal, legalisiert wurde. Also es wurde dann gesagt, okay, wie machen wir das jetzt? Und das ist so, Strafen in dem Sinne wurden nicht ausgesprochen. Und ich habe dann so eine kleines Bonmot gefunden. Angela Merkel war auch Schwarzwohnerin. Die hat, nachdem sie, ich glaube, sie war zweimal verheiratet und ich weiß, sie war zweimal verheiratet. Das erste Mal ist sie dann geschieden worden und als sie sich hat scheiden lassen, ist sie halt in dieses irgendwo in der DDR in so eine Schwarzwohngeschichte gegangen und hat dort eine Weile lang gelebt. Also das war jetzt nichts für Leute, die, ich sag mal, mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind oder die einfach ich sag mal, ein politisches Statement abgeben wollen. Und das war dann auch der Unterschied zu unseren Hausbesetzern, denn da war es ja tatsächlich so, dass Hausbesetzung zu 80% motiviert war durch, wir kämpfen gegen das kapitalistische Wohnsystem.
Schweinesystem, ja genau.
Genau, und gegen die Bonzen, die hier ihre Grundstücke nicht bebauen oder verrotten lassen, was weiß ich. Also das war ja ein politisches Statement, aber natürlich auch für Leute, die ansonsten keine Möglichkeit hatten, die sind dann auch dahin gegangen, aber es war eben sehr viel politischer und die Frage, warum wir das nicht auch bei uns so gemacht haben, liegt ganz schlicht und ergreifend darin begründet, dass jede Wohnung hier einen Besitzer hat. Entweder eine Wohnungsgenossenschaft oder der Staat oder eben eine Privatperson. Und wenn die sagt, will ich nicht, dann ist nicht. Und das wird halt durchgesetzt. Und deswegen war Schwarzwohnen nach dem Motto, wir gucken mal, wie das geht, nur dann möglich, wenn der Besitzer gesagt hat, okay Leute, dafür müsst ihr mir jetzt hier aber die Fenster ersetzen oder irgendwie sowas. Und wenn die das dann gemacht haben, dann war es ja im Grunde noch auch kein besetztes Haus mehr. Dann war es ja eine Wohnung mit Absprache.
Was ja auch in den besetzten Häusern in Westdeutschland und West-Berlin auch ganz gut funktioniert hat. Also in manchen Häusern, wo dann die Besetzungen legalisiert wurden auf die eine oder andere Weise. Ne?
Ja. Und also was ich so bei der, also ich habe ja öfter schon auch hier, glaube ich, gesagt und denke das auch wirklich. Wir haben uns gegenüber der DDR, also wir Wessis, wir haben uns gegenüber der DDR derartig schofelig auch teilweise benommen, und das gehört auch dazu, dass wir das, was die da versucht haben, gut zu machen und wo sie versucht haben, ich sag mal, soziale Probleme durch heftigen staatlichen Eingriff zu lösen.
Ja.
Ja, das hätten wir auch mal machen sollen. Das wurde trotzdem bei uns einfach ignoriert und abgetan und als, ja, keine Ahnung.
Du meinst diese Neubauprogramme in der DDR oder was
ja,
meinst du
jetzt? Ja, zum Beispiel also die Platte war ja. in Westdeutschland belächelt.
Ja gut, aber wir haben ja dann trotzdem, also ich meine sowas wie Chorweiler sowas, ne? Also die westdeutschen Großsiedlungen haben wir ja trotzdem gebaut. Und das ist dann ja auch relativ schnell schief gegangen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass in Westdeutschland dann, also wir wussten ja in den 80ern schon, dass das keine gute Idee ist, Menschen in solchen Wohnanlagen unterzubringen.
Also wenn die so gemacht sind wie Chorweiler zum Beispiel oder so, oder gibt es ja an jeder großen Stadt, dann auf jeden Fall. Bei der Platte bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob das die letzte Lösung ist, weil natürlich, wenn so viele Leute auf dann doch relativ engem Raum wohnen, das bringt's vielleicht auch nicht. Und wenn man so nichts anderes machen kann, als sich in diesem kleinen Carré sozusagen zu bewegen, ohne gleich groß mit dem Bus loszufahren, das ist vielleicht auch eine schwierige Sache. Aber auf der anderen Seite, es gab Wohnraumnot und da hat der Staat sich hingesetzt, Anfang der 70er, als Honecker das Zepter von Herrn Ulbricht übernommen hat, und gesagt, wir bauen diese Dinger jetzt, weil wir brauchen Wohnungen, Punkt. Und wenn wir das mal auch täten, ja, also gerade bei euch in Berlin, was meinst du, was jetzt passiert, wenn die anfangen, hier diese beiden Wohnungsgenossenschaften zusammenzulegen?
Ich bin auch nochmal gespannt.
Die sagen zwar, es wird nur eine leichte Mieterhöhung geben, aber das Wort leicht ist dehnbar.
Vor allen Dingen wird es nur 5 Jahre lang festgeschrieben, dass die Mieterhöhung reicht.
Aber das ist einfach, da kriege ich die Totalkrise, wenn ich das mal so sagen darf, weil wir sehenden Auges in die nächste Katastrophe rennen.
Ja.
Ja, und ich will jetzt nicht darüber reden, was wir hier heute alles falsch machen, aber ich wollte einfach nur so den Gedanken äußern, und das ist bei Geschichte halt sehr oft so, dass man einfach sich auch mal hinsetzen muss und sagen muss, warum haben die das eigentlich gemacht?
Mhm.
Und war es nicht, hat es auch nicht was Gutes gehabt und hat nicht auch
natürlich hat es was Gutes gehabt. Also alle Leute, die ich kenne, die mindestens in meinem Alter sind, die in der DDR, also die DDR noch wirklich aktiv erlebt haben und nicht nur als Kinder und gerade mal Jugendliche und so, die sagen, dass wir als in die Platte umgezogen sind, das war wie Weihnachten. Also das war natürlich super.
Toll.
Ja, das war
ja,
gut.
Das fand
und das war ja auch gut. Also ich, wie gesagt, eine Ex von mir hat in der Platte gewohnt, in Cottbus. Und ich war da auch sehr gern. Die Dinger haben nur einen einzigen Nachteil gehabt oder zwei, die waren sehr hellhörig.
Ja, das stimmt.
Und es gab so einen zentralen Versorgungsstrang, der durch den Flur lief, der war Aufputz. Der war Aufputz gewesen. Und den Kettenraucher aus der Wohnung darunter, den hast du oben riechen können im Flur. Und das war halt so ein bisschen, also da war so eine, da hat vielleicht so ein bisschen eine Abschirmung gefehlt.
Aber also es war Bruder Leichtbau hat da
zugeschlagen. Ja, genau, es hätte ein bisschen weniger billig gebaut werden.
Genau, und da ist halt viel kaputt gegangen. Die Dinger sahen nach ein paar Wochen und Monaten richtig scheiße aus und sie waren hellhörig und sie klapperten und pfiffen an jeder Ecke. Und das ist einfach dann der Nachteil gewesen. Das war relativ schnell vorbei, dieser Wunschtraum, weil er sich einfach der Realität eben stellen musste. Und da ist nach 10 Jahren war der Lack ab.
Ja.
So, das ist natürlich hier in Chorweiler und anderswo auch so. Aber da wurde dann schnell nachgebessert und das hat in der DDR eben keiner gemacht. Also es gibt ja auch Nachteile. Ich will jetzt nicht alles schönreden, aber dass man so von vornherein sagt, auch diese blöden Ossis, die haben da wieder Scheiße gebaut, das finde ich derartig arrogant und falsch, dass uns das auch den Weg versperrt, ich sag mal, eine wirkliche deutsche Einheit herzukriegen und zu sagen, ja, ihr habt das eben anders gemacht und das ist jetzt nicht schlechter und nicht besser, es war einfach anders. Und heute wissen wir auf beiden Seiten des ehemaligen eisernen Vorhangs, dass diese Art und Weise, wie wir, ich sag mal, die Massenunterkünfte errichtet haben, auf beiden Seiten beschissen war.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf die passende Ausgabe Eine Stunde History. Da finden dann die anderen Interviews statt, über die Matthias immer so redet. Die gibt's am 28. Juni 2021 auf Deutschlandfunk Nova.
Wer redet, ist nicht tot.